Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Es ist vollbracht. Es gibt eine Einigung im Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Und damit sind weitere Streiks vom Tisch. 35-Stunden-Woche, das war das Mantra der GDL und das hat sie bekommen. Deutsche Verbraucher geben wieder etwas mehr aus. Gespart wird aber offensichtlich am Besuch in Luxusrestaurants. Heute werden die Michelin-Sterne vergeben und viele Sterne-Restaurants stecken in der Krise. Und wir schauen nach Thüringen, wo eine kleine Volksbank, die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, schon seit Monaten für Schlagzeilen sorgt. Die Bank hat hohe Verluste gemacht, muss saniert werden. Heute könnte es auf der außerordentlichen Generalversammlung zum Showdown kommen. Ja, Millionen von Bahnkunden, aber auch viele Unternehmen haben in den letzten Monaten unter der Streikwelle bei der Bahn heftig gelitten. GDL-Chef Wieselski wollte die 35-Stunden-Woche durchsetzen. Die Bahn hat sich heftig dagegen gewehrt. Nach vielen sehr harten Verhandlungsrunden jetzt die Einigung auf eine 35-Stunden-Woche. GDL und die Bahn haben sich heute Vormittag in getrennten Pressekonferenzen geäußert. Dieter Nürnberger hat in Berlin bei beiden zugehört. Herr Nürnberger, wie war denn der Ton? Versöhnlich? Triumphierend? Hallo, Herr Nürnberger?
Ich kann Sie hören, ja.
Wunderbar. Haben Sie meine Frage gehört?
Leider nicht. Wir müssten noch mal wiederholen, bitte.
Herr Nürnberger, Sie haben ja bei beiden Pressekonferenzen zugehört, bei der GDL und auch bei der Bahn. Wie war denn der Ton da? Versöhnlich oder triumphierend?
Es zeigt auf jeden Fall, dass es harte Verhandlungen waren über diese rund 4 Monate. Und auffällig dabei, Bahnverhandlungsführer Martin Seiler zeigte sich eher bescheiden. Er lobte den Kompromiss, der ja erzielt wurde und der ja meist am Ende einer Tarifauseinandersetzung auch steht. Und wie vielleicht erwartbar, ein etwas anderer Zungenschlag bei Klaus Wieselski, den Chef der Lokführergewerkschaft, stolz durchaus auf die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche, aber eben auch die Feststellung über den Bahnkonzern, dass dieser allein die Verantwortung dafür trage, dass diese Runde so lange und so schwierig war, das sei unnütz gewesen, so Klaus Wieselski. Man merkt zwei unterschiedliche Charaktere. Das merkte man heute ganz deutlich, nachdem der Tarifvertrag unterzeichnet wurde.
Also ein kämpferischer Klaus Wieselski, dabei hat er die 35-Stunden-Woche bekommen, oder sie kommt, besser gesagt, in einem sogenannten atmenden Modell. Können Sie das beschreiben?
Das heißt, für die mitarbeitenden GDL-Mitglieder im Schichtdienst der Bahn sinkt zunächst die Referenzarbeitszeit 2026 von derzeit 38 auf 37 Stunden und dann sinkt sie in 3 weiteren Schritten bis 2029 auf eben jene 35 Stunden. Das Gehalt wird nicht anteilig verringert, das heißt bei vollem Lohnausgleich. Und wichtig hierbei, die tatsächliche individuelle Arbeitszeit wählen dann die Mitarbeiter ab 2027 selbst. Und somit ist am Ende dieses Stufenmodells eigentlich alles zwischen 35 und 40 Stunden Arbeitszeit im Schichtdienst möglich. Wer sich für mehr Arbeit entscheidet, erhält zusätzlich pro Stunde 2,7% mehr Lohn. DB-Verhandlungsführer Martin Seiler über dieses Stufenmodell.
Wir haben von Anfang an gesagt, ein bloßes Überstülpen einer 35-Stunden-Woche halten wir nicht für modern, sondern wir wissen alle, dass die Mitarbeitenden gerne ein Wahlrecht, eine Option in Anspruch nehmen wollen. Deswegen haben wir dieses innovative Optionenmodell auch gestaltet.
Soweit Personalvorstand Martin Seiler.
Hat GDL-Chef Wieselski damit alles erreicht, was er wollte? Ist er also der große Sieger?
Nein, es ist schon ein Kompromiss und auch die Gewerkschaft muss dir nachgeben. So ist die Laufzeit länger als ursprünglich gefordert. Beim Entgelt kam am Ende auch etwas weniger heraus, 420 Euro statt 555. Und die GDL konnte auch nicht in anderen Bahnbereichen, wo eher die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft das Sagen hat, ihren Einfluss ausweiten. Der Vertrag gilt beispielsweise auch nicht für die neue Infrastruktursparte. Die Vorschriften des Tarifeinheitsgesetzes bleiben somit auch bei der Bahn AG in Kraft. Und da hörte man durchaus auch Unmut von Klaus Wieselski.
Herr Seiler hat verkündet, dass er das Tarifergebnis in nur 18 Betrieben anwenden wird. Das bedeutet für Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie die mit uns gemeinsam erkämpften Tarifverbesserungen nicht erhalten sollen.
Fieselski verweist zudem auf die Abschlüsse mit 29 kleineren Unternehmen. Auch hier gibt es ja den stufenweisen Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Aber bei der Bahn AG musste dies eben auch mit Kompromissen ausgehandelt werden.
Ganz kurze Antwort, die Streiks also wie lange vom Tisch?
Bis Ende Februar 2026, so lange läuft eine Friedenspflicht dann mit dem neuen Tarifvertrag. Und darauf können sich sicherlich auch die Millionen von Pendlern und Bahnkunden verlassen.
Danke an Dieter Nürnberger. Die Streiks bei der Bahn haben Politiker auf den Plan gerufen. Forderungen nach Gesetzesänderungen wurden laut. Bundesbankpräsident Nagel hat vor den volkswirtschaftlichen Kosten anhaltender Streiks bei der Bahn, aber auch bei der Lufthansa gewarnt. Bei der Bahn gibt es jetzt zumindest eine Zeit lang Entwarnung, wie wir gehört haben. Claudia Wehrle an der Frankfurter Börse. Gibt es denn auch Reaktionen am Aktienmarkt?
Bundesbankpräsident Joachim Nagel ist ja nicht der Einzige, der vor den volkswirtschaftlichen Kosten der vielen Streiks gewarnt hat. Von daher ja, große Erleichterung bei dem einen oder anderen, denke ich auch in privater Hinsicht, weil jetzt der Weg zur Arbeit oder eine Dienstreise wieder besser planbar wird, zumindest wenn man die Bahn benutzen möchte. Der DAX hat heute neue Rekordstände erreicht, ist bis auf 18.403 Punkte gestiegen. Das vierte Rekordhoch in Folge. Es ist allerdings keine ausgemachte Sache, dass das so weitergehen wird. Viele warnen bereits. Wenn es zu einer deutlichen Korrektur kommen wird, dann wäre das nicht überraschend.
Heute wurden auch Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland veröffentlicht. Da kann man keine Rekorde vermelden. Wie ist denn die Stimmung weiter verhalten?
Die Verbraucher werden zwar optimistischer, langsam zwar, aber immerhin, so das jüngste Umfrageergebnis der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung. Was wir ja schon seit längerer Zeit beobachten, die Löhne steigen, die Renten auch. Arbeitskräfte werden überall händeringend gesucht. Eigentlich sind das ja gute Nachrichten. Und die Bereitschaft müsste groß sein, Geld auszugeben. Doch die Umfrage zeigt, das ist keineswegs der Fall. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Carsten Brzeski von der ING gesprochen. Wie kommt's, wollte ich von ihm wissen.
Angst, Unsicherheit. Die deutschen Verbraucher sehen halt die ganze Unsicherheit. Was nun geopolitisch ist, aber auch in Deutschland die politische Lage. Kommt denn noch eine Wärmepumpe? Gehen Subventionen weg? Was mache ich im Alter? Und das sorgt dafür, dass wir immer mehr Angstsparen in Deutschland sehen.
Haben Sie damit gerechnet?
Ja, mich hat immer überrascht, dass viele internationale Institutionen, EZB, eine Europäische Kommission, davon ausgehen, dass der Konsum in Deutschland dieses Jahr wirklich wieder Wachstumsmotor sein wird. Nein, selbst wenn wir einen Plus bekommen beim Reallohn, gehe ich davon aus, dass die meisten Leute das eher wieder auf die hohe Kante legen, als auszugeben.
Sparen, Geld zusammenhalten scheint aber nicht für alle Bereiche zu gelten. Tourismus beispielsweise, reisen wollen, das ist groß im Trend.
Immer noch, das ist natürlich immer noch so ein bisschen eine Spätfolge von der Pandemie, von Corona. Die Leute wollen sich immer noch etwas gönnen, aber auch da sieht man doch schon leichte Verschiebung. Das Geld sitzt nicht mehr so locker wie im ersten Jahr nach den Lockdowns. Man passt schon ein bisschen mehr auf, wo das Geld hingeht. Es wird nicht mehr so viel Urlaub gemacht, aber es ist sozusagen noch die letzte Bastion der Glückseligkeit.
Wenn die Leute ihr Geld zusammenhalten, was hat das für Folgen?
Wir sehen natürlich jetzt im Einzelhandel, wir sehen in den traditionellen Konsumbereichen, dass die Nachfrage zurückgehen wird, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt. Die Unternehmen selber haben aber weiterhin gestiegene Kosten und werden damit immer mehr in Probleme kommen.
Heute kamen gleichzeitig Meldungen, dass Unternehmen wieder eine größere Bereitschaft haben, Mitarbeiter einzustellen. Ist die Stimmung möglicherweise schlechter als die Lage?
Ich glaube nicht. Wir sehen eher nur die Zeichen des Strukturwandels. Und wir können nicht alles über einen Kamm scheren, ganz deutlich. Wir werden Unternehmen haben, wir werden Bereiche in der Wirtschaft haben, die weiterhin wachsen, die auch weiter einstellen wollen, die auch weiterhin höhere Löhne zahlen werden. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch Unternehmen, sehen wir Branchen, die vom Strukturwandel darunter leiden, die abbauen, die umstrukturieren werden. Und da gibt es natürlich auch bei der Arbeiterschaft deutlich mehr Unsicherheit.
Welche Bedeutung haben die Konsumenten hierzulande?
Nicht so stark wie in den USA zum Beispiel. Wenn man sich anschaut, Bruttoinlandsprodukt, ein bisschen mehr als die Hälfte kommt über den Privatkonsum. In den USA sind es fast 2/3. Also das ist ein großer Unterschied. Aber trotzdem mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung in Deutschland Konsum. Heißt auch, wenn der Konsum dieses Jahr wieder ausfällt, dann muss ich irgendwo andere Wachstumstreiber haben. Ich sehe die aktuell nicht, weil der Export wird es nicht sein, die Industrie wird es nicht sein, der Staat will auch mehr sparen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nochmal ein Jahr mit Stagnation bekommen.
Was müsste geschehen?
Ja, im Konsumbereich müsste ich Anreize schaffen. Das könnte ich über eine zeitliche Steuersenkung hinbekommen. Oder ich müsste halt nachhaltig auch die Kaufkraft verbessern. Denn so ein Plus beim Reallohn dieses Jahr ist ja super. Aber wir schauen ja auf ein paar Jahre zurück, in denen die Reallöhne nochmal gesunken sind. Also unterm Strich im Vergleich in den letzten Jahren bleibt den Konsumenten auch nicht so viel mehr Geld übrig. Wenn ich mehr Geld irgendwann in der Tasche habe, wenn ich auch wieder meine Sparreserven aufgebaut habe, dann werde ich auch mehr Geld ausgeben für den Konsum. Aber so weit ist es noch nicht.
So Carsten Pszeski von der ING.
Danke auch aus Köln an dieser Stelle. Wie locker das Geld bei Verbrauchern sitzt, das spürt auch die Baumarktkette Hornbach. Wie sehen die Zahlen aus?
Ja, ganz klar, wer sein Geld zusammenhalten will oder zusammenhalten muss, der wird sich schon überlegen, wird es jetzt eine umfangreiche Renovierung werden oder reicht es vielleicht aus, wenn ich die Wände noch einmal neu streiche und entsprechend wird dann eingekauft und entsprechend mehr oder weniger Geld landet dann auch in den Kassen von Hornbach oder anderen Baumärkten. Bei Hornbach, da ist das operative Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr zurückgegangen. Für die kommenden Monate ist man etwas optimistischer. Längerfristige Trends wie beispielsweise energieeffizientes Wohnen oder barrierefreie Umbauten, die bedeuten ja vor allem eines, in vielen Wohnungen, in vielen Häusern muss etwas getan werden und davon hofft Hornbach zu profitieren.
Schlechte Nachrichten kommen von Vodafone und zwar für die Beschäftigten, denn Vodafone will massiv Stellen abbauen. Was ist da los?
Das Unternehmen befindet sich wie viele andere auch in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess, will sich neu ausrichten. Es geht um einfachere Produkte, einfachere Serviceleistungen. Das Unternehmen will zudem noch sparen in den kommenden 2 Jahren rund 400 Millionen Euro. Deshalb stehen 2000 Stellen zur Disposition und auch Sach- und Betriebskosten sollen reduziert werden.
Frau Wehrle, dann schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
Der Euro wird zu Mittag mit $1,0852 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,39 auf 2,4% gestiegen. Und für die Feinunze Gold müssen zu Mittag $2,189,42 gezahlt werden.
Danke an Claudia Wehrle im Frankfurter Börsensaal. Ein, zwei oder sogar 3 Sterne. Die höchste Auszeichnung schaffen nur wenige Restaurants. Bisher gibt es in Deutschland 9 Restaurants, die sich mit 3 Sternen schmücken dürfen. Ein Abendessen kann da schon gerne mal 1.000 Euro kosten. Heute Abend um 19 Uhr ist es wieder soweit. Dann werden die Michelin-Sterne in Hamburg vergeben für hohe Kochkunst in Zeiten der Krise, die auch die Spitzenrestaurants trifft. Einige müssen schließen. Mischa Erhardt hat sich umgehört.
Sternegastronomie, das ist Glanz und Gloria, kulinarisch vollendeter Genuss in edlem Ambiente. Eine der begehrten Auszeichnungen zu bekommen ist der Traum vieler Köchinnen und Köche. Doch auch diese Medaille in all ihrem Glanz hat ihre Kehrseite.
Die damit verbundenen Verpflichtungen, die sind immens. Und da sieht man ja auch, wie viele Sterne-Restaurants im Zuge der letzten, ich nehme mal 30, 40 Jahre, in den Regionen in Deutschland auf einmal nicht mehr da sind,
sagt Andreas Eggenwirth. Als gelernter Koch ist der Chef der Gastronomieberatung Gourmet Connect in Frankfurt gut vernetzt und kennt viele Sternenköche Deutschlands. Der Druck bei ihnen ist hoch, geht es doch darum, jeden Tag aufs Neue, ohne Abstriche, Spitzenleistungen auf die Teller zu bringen.
Deswegen haben auch sehr, sehr viele junge Köche dann nachher damit Probleme. Die Psyche streikt, wir haben es ja auch erlebt, einer der ganz Großen in unserer Branche, Eckhard Witzigmann, ist dem ja auch erlegen und hat sich korrigieren müssen und hat sein Leben vollkommen neu aufbauen müssen.
Eckhard Witzigmann war der erste Koch Deutschlands, der 3 Michelin-Sterne bekommen und 15 Jahre halten konnte, bis er wegen Kokainbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Doch auch ökonomisch ist der Druck in der Spitzengastronomie groß. Denn die Haute Cuisine ist personalintensiv und verlangt noch dazu absolute Spitzenkräfte. Hinzu kommen hohe Kosten für die beste Qualität von Produkten. Michael Ottenbacher, Professor für Restaurantmanagement an der Hochschule Heilbronn.
Im Endeffekt bleibt nicht sehr viel übrig und die Sterneköche sind also nicht unbedingt reiche Menschen, sondern die, wo etwas mehr verdienen, die verdienen dann das eher durch Werbung oder durch TV-Sendungen.
Erschwerend kommt in diesen Zeiten noch die allgemeine Inflation dazu und speziell natürlich die hohe Teuerung bei Energie und Nahrungsmitteln. Das stellt die Spitzengastronomen hierzulande auch deswegen vor ein Problem, weil sich diese Kosten nur schwer weitergeben lassen.
Die Sternerestaurants haben allgemein eine sehr, sehr gute Frequenz am Freitag und Samstag. Aber unter der Woche, da sind häufig noch Tische frei und da schauen, glaube ich, viele deutsche Köche mit Neid nach Frankreich oder Belgien, wo doch viel mehr Genussfreuden sind.
So Michael Ottenbacher. Einige Sterneköchinnen und Köche versuchen daher mittlerweile neue Wege auszuprobieren, unter anderem auch, um eine breitere Kundschaft anzusprechen. Andreas Eggenwirth.
Es sind nicht mehr die Nobelprodukte, ich sag mal Hummer, Kaviar und Co., die eine Rolle spielen, sondern hier haben sich sehr, sehr viele Spitzenköche dahingehend orientiert, dass sie auf der einen Seite mehr vegan kochen und dann natürlich auch die Positionierung der regionalen Produkte. Und damit kann man dem Kostendruck entgegenwirken. Aber es ist natürlich auch ein zusätzlicher Aufwand. Persönlich nachmittags in der Freistunde loszuziehen und gucken, was beim Andreas Schneider auf dem Erdbeerfeld los ist, ne?
Also, der Glanz ist da und ein Stern ist der Traum vieler junger Köchinnen und Köche. Doch die erste Liga der Kochkunst ist ein hartes Geschäft. Oder wie der vom Go Milo zum Koch des Jahrhunderts ausgezeichnete Eckhard Witzigmann einmal sagte, eine wirtschaftlich erfolgreiche Spitzenküche ist die Quadratur des Kreises.
Mischa Erhardt berichtete, eine kleine Volksbank in Thüringen sorgt schon seit einiger Zeit für Schlagzeilen, die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden. Bekannt wurde sie durch die Verpflichtung des Nationalspielers Stefan Effenberg, zuständig fürs Fußballgeschäft. Das hat der Bank den Spitznamen Effenberg-Bank eingebracht. Dubiose Immobilienkäufe im Rotlichtmilieu gehörten auch zum Geschäftsmodell, das immer mehr ins Wanken geriet. Am Ende stehen Verluste in dreistelliger Millionenhöhe und ein Sanierungsplan, der aber unter den Mitgliedern für Streit sorgt. Wie kam es zu diesen Problemen, Sebastian Schreiber?
Wenn die Bankenaufsicht BaFin einen ihrer Leute schickt, dann ist die Lage ernst. Christian Gervais leitet seit knapp 4 Monaten die Geschäfte der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden. Sein Ziel, erstmal für Ruhe sorgen.
Kein Kunde, kein Anteilseigner, kein Geschäftspartner, kein Handwerker, der bei uns eine Rechnung stellt, wird Geld verlieren. Wir werden geschützt von allen Volks- und Raiffeisenbanken.
So Gervais im Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Der Sonderbeauftragte der BaFin kehrt in Thüringen die Scherben auf, die der mittlerweile zurückgetretene Vorstandschef Stefan Siebert hinterlassen hat. Unter seiner Führung schreckte die VR-Bank nicht vor außergewöhnlichen Geschäftsfeldern zurück. Der Bank gehören etwa Immobilien in Oberhausen, die teilweise als Bordelle genutzt worden sein sollen. Er sei entsetzt, so BaFin-Sonderverwalter Gervais, dass so etwas in einer Genossenschaftsbank geschehen konnte. Auch im Profifußball war die Bank aktiv, inklusive Beraterdeal mit Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg. Das Engagement brachte der Bank bundesweit Aufmerksamkeit ein und einen Spitznamen, Effenberg Bank. Wie kommt es dazu, dass eine kleine Genossenschaftsbank solche Geschäftszweige verfolgt? Dazu Christina Barnier, Professorin für Banking und Finance an der Universität Gießen.
Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken, das sind natürlich die Banken, die bei vielen Deutschen in der Fläche sozusagen die Bank der Wahl sind. Sie gelten als sehr vertrauenswürdig, stabil auch. All diese Banken, aber auch alle Privatbanken, leiden aber unter dem enormen Kostendruck, der sich in den letzten Jahren ergeben hat.
Das wiederum hänge etwa mit der wachsenden Regulatorik für die Banken zusammen, erläutert Finanzprofessorin Barnier. Grundlegende Aufgaben aus dem Risikomanagement seien für Häuser aus dem Bereich der Sparkassen oder Volks- und Raiffeisenbanken nur noch schwer kontrollierbar. Der Kostendruck nehme zu.
Und dem muss man natürlich auch begegnen, indem man Geschäftsentscheidungen trifft. Als Bank bedeutet das Kreditvergabeentscheidungen beispielsweise. Und solche Geschäftsentscheidungen, die können mit viel Risiko verbunden sein und die können auch durchaus mal nicht gut ausgehen.
Wohin das im Zweifel führt, zeigt gegenwärtig der Fall der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden. Es ist ein Extremfall, den nun andere Volks- und Raiffeisenbanken ausbügeln dürften. Die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden beansprucht die Hilfe anderer Genossenschaften, so sieht es die Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken vor. Wie teuer die Sanierung der Bank aus Thüringen am Ende wird, bleibt abzuwarten. Medienberichten zufolge könnte es ein dreistelliger Millionenbetrag sein. Ein Loch, das entstanden sein könnte, weil die VR-Bank den Wert ihrer Immobilien in den vergangenen Jahren möglicherweise deutlich zu hoch angesetzt hat. Hätte das die BaFin verhindern können, kamen die Aufseher zu spät? Es sei noch zu früh, das zu beurteilen, so Christina Barnier von der Universität Gießen.
Fakt ist, auch eine BaFin muss sich natürlich sehr gut überlegen, wann greifen wir in die Autonomie einer Bank ein. Da darf man nicht zu früh agieren, denn sonst weckt man ja auch hier Reputationsrisiken, die vielleicht nicht gerechtfertigt wären für die Bank. Insofern muss das gut überlegt sein.
Welchen Schaden die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden angerichtet hat, bleibt also abzuwarten. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2022 liegt noch immer nicht vor.
Heute Abend treffen sich die Mitglieder der Bank auf einer außerordentlichen Generalversammlung in Erfurt. Längere Wartezeiten, Hausärzte, die keine Nachfolger finden. Auf dem Land wird die ärztliche Versorgung nicht einfacher, sondern schwieriger. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will das Angebot für Hausärzte verbessern. So sollen Obergrenzen für die Vergütung aufgehoben werden. In der Hoffnung, dass wieder mehr Nachwuchs aufs Land zieht. Eva Ellermann berichtet.
Parallel zur Krankenhausreform nimmt der Bundesgesundheitsminister auch die ambulante Versorgung in den Arztpraxen ins Visier. Ein Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, wird jetzt in der Bundesregierung abgestimmt. Danach muss das Gesundheitssystem auf die alternde Generation der Babyboomer vorbereitet werden. Hausärzte sollen ihre Leistungen ohne Kürzungen abrechnen können und für Hausbesuche extra bezahlt werden. Ziel ist es, dass die Praxen mehr Patientinnen und Patienten behandeln. Gleichzeitig sollen volle Wartezimmer vermieden werden. Ähnlich wie für die Krankenhäuser geplant, sollen auch Hausärzte Pauschalen für die Grundversorgung bekommen. Patienten werden belohnt, wenn sie vor einem Facharzt den Hausarzt aufsuchen. Kommunen sollen es leichter haben, ärztliche Versorgungszentren zu gründen, Gesundheitskioske in Brennpunktgebieten den Zugang zur Versorgung erleichtern. Mit Unterstützung der Krankenkassen will Lauterbach 5000 zusätzliche Medizinstudienplätze schaffen, um den Ärztemangel zu bekämpfen.
Und wir schauen in die Kommentare der Zeitungen. Da geht es um die Subventionen in Höhe von 900 Millionen Euro für das schwedische Unternehmen Northvolt, das in Schleswig-Holstein Batterien produzieren will.
Die Tageszeitung Taz befürwortet die staatlichen Zuschüsse für die Industrie. Denn die Welt befindet sich im Umbruch. Zum einen hat die Corona-Krise gezeigt, wie schnell globale Lieferketten reißen können. Zum anderen steht die Industrie durch die Energiewende vor einer grundlegenden Transformation. Ökonomen streiten deshalb, ob der Staat nur für günstige Rahmenbedingungen sorgen und ansonsten den Markt machen lassen oder eingreifen und Industriepolitik betreiben soll. Dass die deutschen Autobauer jahrelang die Antriebswende verschlafen haben und nun gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen geraten, zeigt, dass es nicht gerade sinnvoll ist, nur auf den Markt zu vertrauen. Insofern sind die Northvolt-Beihilfen gut angelegtes Geld. Es geht nämlich darum, dass mit der Batterieproduktion ein Großteil der Wertschöpfung in der Elektromobilität hierzulande geschieht. Das sichert weit über die Batteriefabrik hinaus gute Industriejobs. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, dass sich Deutschland und Europa im Technologiewettrennen mit Nordamerika und Asien gut positionieren müssten. Die entscheidende Frage im Zusammenhang mit einer Subvention lautet, ob es sich ein Staat leisten kann, Nein zu sagen. Dies gilt es im Einzelfall zu prüfen. Pauschale Antworten helfen nicht weiter. Im Fall von Northvolt handelt es sich um Batteriezellen für Elektroautos, ein elementarer Baustein der Verkehrswende. Strategisch macht sich die heimische Autoindustrie damit ein Stück unabhängiger von den dominierenden chinesischen Zulieferern. Außerdem stehen die Schweden für eine nachhaltige Produktionsweise und legen den Fokus auf Recycling, heben sich so vom Wettbewerb ab. Gibt es eine Garantie, dass das Start-up seine Produktion schnell genug skalieren und damit zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten kann? Nein. Aber Northvolt ist aus der Riege der Batterie-Hoffnungsträger für das noch Autoland Deutschland immer noch die beste Wette. Für die Süddeutsche Zeitung ist es wichtig, dass Staatshilfen gut überlegt sind. Es gibt für die Subventionsvergabe kein allgemeingültiges Schema F, zumal bei der konkreten Entscheidung neben wirtschaftlichen durchaus auch politische Faktoren eine Rolle spielen können. Etwa die Frage, ob eine strukturschwache Region ohne Staatsdoping zum Spielball demokratiefeindlicher Kräfte würde. Was es aber sehr wohl gibt, sind Prinzipien. So sollten in der Regel nur Investitions-, nicht aber Betriebskosten bezuschusst werden. Zudem müssen Subventionen stets ein Enddatum haben und mit jedem Jahr sinken. Wer das nicht beherzigt, wird rasch feststellen, dass er ein Fass ohne Boden aufgestellt hat.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran für Deutschland heute mit Sonja Meschkat. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.